New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Minds AI. Ich bin der Max und sitze richtig voll verschwitzt in der Toskana hier in meinem kleinen Office. Und mir sitzt vollkommen gekühlt und top gestylt der Jens Polomski gegenüber in seinem geilen Studio. Und wir freuen uns heute, eine neue Update-Folge aufzunehmen. Hallo Jens.
Moin Max. Ja, schön, dass du in der Toskana sitzt. Ich meine, es ist zwar warm, aber ich glaube, es ist ein bisschen schöner als aktuell hier in Köln. Aber mir ist auch warm, aber ich glaube nicht. Was hast du gerade gesagt? 40 Grad?
Gefühlt.
Oder 38 Grad? Ja, gut. Warm, aber ging ja auch heiß her diese Woche im AI-Thema.
Was ein Übergang. Dafür sind wir bekannt, für die richtig charmanten Übergänge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich entschuldige mich gleich mal für meine miserable Tonqualität hoffentlich. Ich habe heute mein Mikro nicht dabei.
Ist ganz so schlecht.
Naja, also wir kriegen ja von unserer kleinen, aber feinen Community immer mal wieder Feedback. Und dementsprechend nehmen wir unser Feedback sehr ernst.
Muss ich sagen, das eine Feedback fand ich gut. Er hat nämlich in der letzten Folge jemand geschrieben, mega coole Folge, Max hat endlich ein gutes Mikro.
Ja, deswegen, ja, danke dafür, danke, ich habe euch alle lieb. Ich bin halt ein Amateur auf diesem Feld und versuche mich jeden Tag da vorne zu bewegen. Danke, dass ihr mir auch zuhört und mir Feedback gibt. Also ich habe heute die Earpods, wenn ihr Probleme habt, bitte beschwert euch bei Apple, ich kann dafür nichts. Heute, bevor wir reinstarten, hatten wir die letzte Folge ja einen sehr super spannenden Gast dabei. Jens, erzähl mal, was fandest du besonders spannend? Du hast ja die Podcast-Folge auch gehalten, IBM war zu Gast. Für uns auch ein sehr renommierter Gast, deswegen erzähl mal.
Was fandest du am Start? Ja, wir hatten einen guten Rolf dabei, der ist Head of AI im Dachbereich von IBM, also super spannender Typ, der auch einfach auf einem ganz anderen Level KI und Entwicklung auch in Deutschland und im Dachraum sich nochmal anschaut. Und wir haben so ein bisschen philosophiert, was brauchen wir, wo sehen wir aktuell noch Herausforderungen. Und was ich ganz spannend fand, dass er meinte, ja, Technologie ist eigentlich die Herausforderung, Menschen sind es eher. Also auch so das Thema Change Management, die Adaption von KI, von den Möglichkeiten, die ja da anstehen. Ich meine, das ist ja was, was wir bei Snipkey auch jeden Tag miterleben, dass da auch die Herausforderung ist, Systeme zu verstehen, Technologie, Internet und KI halt auch da für manchen eine krasse Herausforderung ist. Aber coole Folge auf jeden Fall, hat Spaß gemacht mit dem guten Rolf. Grüße gehen auch nochmal raus. War cool zu sehen, was sie auch haben. Was ich spannend fand, wir reden ja manchmal irgendwie über GPTs und Agenten und dann kamen irgendwie auch Multi-Agenten-Systeme und IBM arbeitet an so einem Orchestrate-Ding, um quasi mehrere KI-Agenten aus verschiedenen Systemen zu orchestrieren. Und das fand ich krass. Also wie man sich so die Arbeit vielleicht in 10 Jahren vorstellt, haben wir dann irgendwie alle 50 KI-Agenten, die alle irgendwie orchestriert werden, dann ist halt die Frage, wo, und das habe ich ihn auch gefragt, wohin geht denn eigentlich, also was bauen wir dann für uns noch? Muss wir nur einen Menschen haben, der den Kopf noch hinhält und alles andere wird über Agenten geregelt. Also war eine spannende Folge, lohnt sich auf jeden Fall jetzt noch reinzuhören, es ist immer noch aktuell.
Mega aktuell, aber du hast ja schon eine unfassbar nette und charmante Überleitung gemacht, dass es eine sehr heiße Woche war. Ich glaube, wir starten gleich mal rein mit dem Banger des Tages und zwar die NBA, es sind ja gerade die NBA Finals an alle Baller. Ich bin ja großer Basketballer Vergangenheit und natürlich Baller since day one.
Gar nicht an.
Echt oder was? Es gab ein Thema, was die Runde gemacht hat, für die in unserer KI-Bubble natürlich unterwegs sind, aber für die auch von draußen zuhören. Es gab in einem NBA-Final einen TV-Commercial, der completely AI-generated war. Und dieser hat so ein bisschen für, ja, sage ich mal, Aufsehen gesorgt. Warum? Weil natürlich das Thema Kosten-Nutzen und Generierungsaufwand schon für Aufsehen gesorgt hat. Man kann jetzt über diesen Spot, sag ich mal, stilistisch, inhaltlich sich streiten, ob das jetzt geil ist oder nicht. De facto wurde für angeblich 2000 US-Dollar ein sehr, sag ich mal, polemischer und durchaus witziger, zur Marke passender, und zwar ging es um einen Werbespot der Plattform Kalashi, was eine Sport-Wetten-Plattform ist aus den USA, completely überzogen mit irgendwie Cowboy-Hut und Chihuahua und Alien mit Bierdosen. Also alles, was ein kreatives, verrücktes Herz so begehrt, wurde in diesen TV-Spot gepackt, produziert von PJ Asseturo, wenn ich den richtig ausspreche, und hat so die Runde gemacht, dass das eben 2000 US-Dollar gekostet hat. Er hat dafür 400 Generierungen gebraucht, um am Ende 15 finale Clips zu haben. Und ja, die ganzen US-Medien haben darüber berichtet, CNBC, andere Plattformen, wie also der Business Punk hat darüber berichtet, Horizont, OMR. Es geht gerade so in unseren LinkedIn-Bubbles um die Runde. Und ich muss sagen, es zeigt einfach so ein bisschen die Zukunft der TV-Spot-Produktion. Mit Vorsicht natürlich, ne? Also Jens, wir haben ja darüber, wir diskutieren ja immer, ist das das Ende der TV-Produktionen? Jetzt kommt Jens gleich und grätscht alle um.
Jesus. Geil, wir brauchen keine TV-Spots. Nein, auch spannend. Ich finde es cool, dass wir jetzt wir hatten ja immer mal wieder so ein paar AI-Clips irgendwie auch, aber so dieser, in so einer prominenten Sendezeit, sage ich mal, mit so einem, mittlerweile muss man ja sagen, mit WO3 haben wir da auch eine gute Qualität. Das fand ich schon krass. Und wenn wir dann überlegen, dass WO3 ja aktuell nur Text-to-Image erzeugt und noch nicht mal Image-to-Video, Text-to-Video so rum und nicht Image-to-Video, ist das natürlich krass, was da noch kommen mag, wenn es gerade erst die Early-Version von WO3 ist. Aber was glaubst du, werden wir davon jetzt mehr sehen? Glaubst du, es ist jetzt einfach nur ein PR-Stunt, wo man sagt, ja, man sieht das irgendwie, aber irgendwie macht das keinen Sinn?
Nee, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein massiver Angriff an alle, sage ich mal, mittelmäßigen TV-Produktionen ist, die mit, also ich glaube ja auch an Telenovelas, an sage ich mal, Nachmittagsfernsehen, was produziert wird, was durch die KI ersetzt werden wird. Wir sind ja gerade auch an so einem Projekt dran, also dass wir für einen brasilianischen TV-Sender gerade so eine Telenovela mit AI planen. Deswegen glaube ich schon, dass das für manche Bereiche das Thema unfassbar sogar 100% AI-generated sein wird, interessant sein wird. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, für die großen Marken, ähnlich wie das Thema, was wir ja vor ein paar, weil man das vor ein, zwei Wochen war, die Thematik, dass er, dass Meta zum Beispiel ja komplett alles automatisieren möchte, also dass du praktisch als Werber dein Werbebotschaft reingibst und Meta positioniert mit der KI alles und alles wird automatisiert. Ähnlich hier sehe ich so ein bisschen den Bogen, dass es für manche Bereiche sicherlich die Lösung sein wird. Ich glaube auch, dass der Mittelstand und kleinere Firmen durch WO3 viel einfacher, sag ich mal, Commercials oder auch Video produzieren können. Die Frage ist natürlich ein, zwei Sachen, die ich auch natürlich auch mit der AI Artists, die deutlich mehr Knowledge haben als ich, weil sie aus der Filmproduktion oder Kinoproduktion kommen, sagen, ist natürlich die Consistency, die Brand Safety. Wenn der Kunde mal sagt, du Jens, änder mal hinten in der Sekunde 13 Sekunde 13, bitte mal hinten noch den Baum und bitte auch noch mal den Fluss, weil wir wollen da das und so. Also du weißt, was ich meine. Ich glaube da, wir sagen das heute, wir sind heute am 13. Juni. So, die uns zuhören und uns Nerden wissen, die KI entwickelt sich sehr schnell. Aber Stand heute glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr krass ist, was da passiert ist. Aber für mich ist dieser Kalashi-Spot ähnlich wie der El Toro, was ja auch schon mit KI gemacht wurde oder mit anderen Sachen, dass es natürlich für manche Marken super Win ist. Ich würde das jetzt nicht pauschalisieren, dass alle Werbespots nur noch mit der KI-Maschine gemacht werden, aber ich glaube, wenn du sozusagen als Kreativer arbeitest und die Werkzeuge nutzt, so wie wir es ja seit Tag 1 auch so ein bisschen postulieren und sagen, hey, nutz die Tools, das ist voll geil, das ist irgendwie eine Demokratisierung von Inhalt und von Kreativität, dass du da natürlich auch bei, sag ich mal, etablierten Marken vielleicht durch AI krassere Effekte, schönere Kamerafahrten kostengünstiger machen kannst. Aber natürlich muss es zur Marke passen. Der Spot ist natürlich sehr crazy, completely fucked up. Ja, also die Kommentare waren auch geil.
Ich glaube, dass ich meine, dieses Consistency-Thema, das haben wir ja auch beim Video oder beim Bildbereich gesehen. Jetzt mit Flux Context hast du plötzlich andere Möglichkeiten, auch Consistency darzustellen. Und wenn dann auch irgendwie Image to Video kommt und man dann auch Consistency über Bild und Video irgendwie nochmal besser kombiniert, ich glaube, dann wird auch sowas wie Farbkombination oder Brandfarben und so weiter immer möglicher. Und ich glaube, allein schon, wenn dieses Image-to-Video kommt, und ich glaube, was auch noch bei Veo das Problem ist, ich meine, Sound und Video oder Sound und Audio wird gut erzeugt, aber halt auch noch nicht Konsistenz. Aber ich glaube, wenn da so die Grenzen ein bisschen gesprengt werden, dann kommen da noch viel kreativere Dinge raus. Aber ich meine, der MBA-Spot war ja eine Sache, aber wir hatten ja sogar in Deutschland so ein bisschen KI, aber das lief da nicht so gut wie in Amerika,
oder? Ja, das Grenzenrollen-Thema war natürlich ein Ding, was natürlich irgendwie von der
Community... Was ist da passiert?
Naja, da wurde irgendwie zu einem Jubiläum das Thema mit KI aufgehübscht, sagen wir es mal einfach. Also der Jubiläumspot von Prinzenrolle war, bei dem wurde, ich sage jetzt mal fachmännisch, glaube ich, richtig ausgedrückt, synthetische Medien verwendet. Und das hat die Community auf YouTube, also dort, wo wirklich der Spot massivst mit Media ausgespielt worden ist, nicht so geil angenommen. Ganz im Gegenteil, die Leute haben sich darüber echauffiert, fanden das scheiße. Horizont, wir machen ja keine Werbung für Publisher, wir sind ja Publisher neutral. Liebe Grüße an Horizont, liebe Grüße an Business Punk, W&V und alle. Natürlich auch groß Artikel verfasst. Hier, die setzen sich in die Nesseln mit KI. Es ist immer so ein... Ich bin ja so wie du, wir sind ja sehr direkt manchmal und überlegen und schauen und machen lieber, gehen wir mal einen Schritt. Aber es ist halt immer genau das entscheidende Thema. Am Ende kannst du so viel KI verwenden, ja, und wir wollen ja KI nutzen, wir nutzen es ja jeden Tag, bis am Ende auch die Community das auch annimmt. Wenn die Community bei einer Marke halt dann irgendwann mal anfängt, sich dagegen zu wehren und zu sagen, ah, das ist AI generiert, finde ich scheiße, dann ist es natürlich nicht das absolute Lösungsmittel für eine Aufgabenstellung. Auch hier hätte man vielleicht smarter angehen können. Man hätte vielleicht auch hier in dem TV-Spot irgendwie anstatt glatt gebügelte, sage ich mal, Infrastruktur zu zeigen in den Spot, also Natur, supergeile AI generiert alles, hätte man vielleicht lieber mit AI an dem Produkt rumgespielt, also sprich Effekte besser genutzt, irgendwie verrücktere, crazy Animationen bezüglich des Produkts gemacht, irgendwie, keine Ahnung, eine Schokowelt, wenn es darum geht, um das Produkt, also du weißt, was ich meine, dass man in die Richtung vielleicht denkt, als dass man sagt, ja, okay, ich mache jetzt synthetische Menschen rein und die Leute sagen, ja, das ist aber kein echter Mensch, das ist ein KI-Mensch, noch erkennbar. Deswegen, es muss zur Marke passen. Ich glaube, dass so junge Marken, auch so Scale-Ups, vielleicht auch so Sportwetten, ähnlich jetzt eben wie beim TV-Spot, das nutzen dürfen können, weil es natürlich aneckt, das Thema. Und vielleicht bei einer Marke, die aus einer alten Welt noch bekannt ist, wie es eben ein Prinzenrolle ist, ja, die so eine sehr loyale Community hat, dass natürlich, wenn du da anfängst mit AI zu arbeiten und halt das Kind halt nicht mehr echt ist, sondern halt ein KI-generiertes Kind auf dem Fahrrad, war es in dem Fall, glaube ich, jetzt nicht ganz genau, aber du weißt, was ich meine, dass es halt nicht so geil kommt und am Ende, wenn halt die Community, es ist aber am Ende wie eine Scheiß-Ad, wenn die Ad scheiße ist auf Social und sie konvertiert nicht und die Community sagt, was ist das für eine Scheiß-Ad, da muss ich halt als Marke reagieren können. Und da hat wieder die KI eine Lösung, dass man halt schneller iterieren kann, was positiv ist, aber man muss sie halt nutzen können und man muss sie halt auch irgendwie markenkonform nutzen können und da ist, glaube ich, immer noch die Herausforderung, weil alle halt sagen,
Ich glaube, die Herausforderung bei dem Thema war wirklich, dass man das echte Leben darstellen wollte und das halt noch, wie du sagst, noch sieht. Ich finde zum Beispiel Rauch, die ja so Fruchtsäfte macht, Grüße gehen aus dem Uli, wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen, yes, den Saftladen zu quatschen. Ja. Und die gehen ja sehr kreativ, die machen dann komplett neue Welten irgendwie mit Zitronen, die reden können und so weiter. Und dafür ist ja AI aktuell noch super gut. Aber ich glaube, da war das Problem, dass man durch eine Marke, die ja auch irgendwie wo man teilweise Jahre mit verbringt und persönlich ist und irgendwie emotional noch irgendwie anders da ist und dass man dann das echte Leben hat versucht zu faken. Was ich aber spannend finde, Alter, dann ist mein Gedanke auch zu Ende, mit einer offenen Frage an dich. Jetzt ist ja dieser Shitstorm auch ein bisschen entstanden, weil man gesagt hat, ja, man sieht das halt. Und du meinst, die Community muss das irgendwie unterstützen und gut finden. Aber, weiß nicht, in 2-3 Jahren, oder vielleicht auch schneller, I don't know, sieht man ja den Unterschied vielleicht gar nicht mehr. Und ich glaube, das wird dann krass, weil man sagt, dann werden sich die Kosten für so einen Clip auf jeden Fall hart reduzieren, wenn man sagt, ja, Qualität ist wie früher, Consistency ist vielleicht kein Thema mehr, Brand Safety ist vielleicht kein Thema mehr, who knows. Ich glaube, das wird dann spannend, wenn man das gar nicht mehr sieht.
Ja, also witzig, dass du Rauch zitierst, also Grüße gehen raus. Ich hatte tatsächlich das, also ich bin ja immer so vorsichtig, ne, mit Agentur. Du weißt ja, dass ich selber so Agenturen arbeite und die auch bootstrapped aufgebaut habe. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Rauch ist ja mit David und Martin, Münchner Jungs, machen gute Arbeit. Aber die AI-Thematik haben die sich nicht eingesteckt, sondern die haben sie eingekauft beim Berliner Studio. Das Berliner Studio habe ich natürlich auch geaddet, die Jungs. Also deswegen fällt mir gerade der Name nicht ein, aber wenn die das hören, die wissen ganz genau, ich habe euch im Auge. Ich feiere das. Ich bin natürlich immer ein Freund von Transparenz. Deswegen glaube ich, folge ich einem Max von David und Martin, der das geteilt hat. Deswegen No Front, alles fein. Ich fand's cool. Natürlich ist es auch so, dass hier KI genau dafür nutzlich ist, eben um die Ingredients geiler zu machen, um Comic-Welten zu schaffen. Und wenn du halt eben anfängst, die echte Welt eins zu eins zu kopieren, es sei denn, es ist ein Disclaimer, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem nächsten Thema Film. Was ist die Zukunft der Filmproduktion und des Kino, was du ja auch so ein bisschen drin hattest als nächste Frage, ist das, glaube ich, schwierig für eine Zielgruppe. Wenn du dann einfach alles synthetisch machst und sagst, ja, okay, so sieht ein echtes Dorf aus, so sieht eine echte Welt aus, und dann sagen, ja, das ist alles KI generiert, das ist alles in eurer komischen Maschinenidylle, damit hat das nichts zu tun. Das ist dann so ein Thema, wo, glaube ich, die Community noch an ihre Grenzen stößt. Aber auf der anderen Seite stelle ich natürlich die hämische Frage, wo unterscheidet sich ein vielleicht in 6, 7, 10 Monaten gutes generiertes KI-Video von einem schlechten Stock-Video? Weißt du, ich meine, also...
Absolut. Und ich meine, was wir auch nicht vergessen dürfen, ich meine, jetzt aktuell ist das neu und verändert sich und sieht anders aus. Aber wenn du überlegst, irgendwann hat der Pixar auch angefangen mit animierten Sachen, war irgendwie das handgezeichnet, war plötzlich computeranimiert, oh Gott, was für ein Bruch. Oder auch generell Studioeffekte, die halt am Rechner erzeugt werden, ja, für Hintergründe, für und so weiter. Es ist ja, wir haben ja super viele visuelle Medien, die wir schon gucken, die ja schon künstlich sind. Die Titanic ist ja nicht auf einem echten Schiff da gemacht worden, da hatte man ja ein bisschen Requisite. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade so eine Übergangszeit, wo man sich da mehr daran gewöhnt, und irgendwann wahrscheinlich wird's dann halt so eine Aufteilung geben, dass du sagst, vielleicht hast du ein bisschen realen Content, den günstigen, der irgendwie sehr emotional wirken muss, wo man das noch nicht hinkriegt, und der Rest ist halt KI. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch für den Kinobereich oder für den Filmbereich total spannend, wenn du halt einfach diese Additional Layer hast.
Also wir sind ja gerade dran, mit den AI Pirates da massiv in den Bereich reinzugehen. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber wir sind da dran. Und das Thema ist natürlich auch anhand von TV- und Kinoproduktion. Natürlich ist es immer so ein Damoklesschwert, was über einen schwebt. Ne? Also ich rede ja mit Leuten, ich werde immer klein gehalten dahingehend. Also ich sage, ja, du bist der Internet-Depp. Du hast so keine Ahnung. Wir vom Fernsehen, wir vom Kino, wir sind die Geilsten. Und alles ist so komplex. Schaut man sich da mal so Produktionskosten an, glaube ich natürlich, dass es eine Demokratisierung in den Produktionskosten geben wird. Das heißt, du wirst viele Positionen haben, wo du früher vielleicht 3, 4, 5, 10, 20 Special Effectler gebraucht hast, Color Grader, dass das halt die Maschine, dass du halt in Zukunft da nicht mehr 10 brauchst, sondern 3. Ähnlich wie beim Thema bei Meta, dass du halt, wo du früher 10 Performance Marketer gebraucht hast, heute in Zukunft nur noch 3 Performance Marketer brauchen wirst. Und damit
so viele?
Ja, okay, dann einen halt. Ich weiß nicht, Digga, du bist immer so hämisch, was das Thema betrifft. Ich find's auch gut. Aber wir wollen ja nicht die Performance-Agenturen hier ficken. Auf gut Deutsch, sorry, die Ausdrucksweise. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema. Und ich glaube, da dem ist eben noch nicht gerecht geworden, dass die Leute überhaupt gar nicht wissen, was da eigentlich auf sie zukommt. Und ich glaube, dass da, ich hatte heute einen unfassbar coolen Call mit Tobi, liebe Grüße an Tobi, er weiß ganz genau, wer gemeint ist. Ein krasser Typ, Supervisor, aber alles, was so Special Effects, Guardians of the Galaxy, krasse Filme. Und der zum Beispiel ist bei uns dabei, ja. Der sagt, ich bin am Beirat, ich helfe dir mit, ich finde es geil, was du machst. Ich habe schon lange mit. Und er hatte mir ChatGPT gezeigt, ne? Wir hatten ein Dinner vor 4 Jahren, da hat er mir ChatGPT gezeigt. Und seitdem war ich so voll. Also er hat mich KI-isiert. Und er hat es mir heute auch wieder gesagt, du kannst dich noch erinnern, dass ich dir ChatGPT eine der ersten Versionen damals gezeigt habe. Und ich so, ja, seitdem hast du mich einfach in diese KI-Welt gezogen. Und er hat es auch gesagt, er hat mit vielen Produktionsstudios, großen Animationsstudios, wirklich, wo viele KünstlerInnen arbeiten, ja, du, der hat denen wirklich fertige Comfy-Workflows hingestellt und auch denen das gezeigt. Und die waren dann so, ja, kein Bock. Also wirklich so eine Aversion dagegen, zu sagen, ja, das ist scheiße, das ist die Maschine. Ich verstehe diese künstlerische, menschliche Kreativität. Ich glaube, das ist extrem wichtig in Zukunft der KI, dass wir da entscheiden. Das andere ist, es so wie so eine Adobe, sage ich mal, wie eine Adobe-Funktion, wenn man jetzt in diesem Grafikwelt bleibt, dass man halt sagt, man hat jetzt einen Werkzeugkasten, um einen Special-Effekt zu machen. Ob ich jetzt einen Higgs-Field nehme für irgendeinen Effekt oder einen Pika oder egal was so nehme. Alter, ich habe keine Ahnung davon gehabt, einen After Effects zu benutzen. Jetzt, weißt du, ich meine, es ist so eine Demokratisierung geworden, dieses auszuprobieren, zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Flasche, ich nehme ein Produkt, ich nehme ein Thema und jetzt auf einmal animiere ich das, wo ich vorher vielleicht mit meinem Status vermutlich einen Monat gebraucht hätte mit YouTube-Tutorials und Co., kann ich das halt irgendwie in einem halben Tag. Und das ist doch das, wie es genutzt werden muss. Und gerade die Leute, die gut sind, und das sehe ich auch immer wieder, jetzt auch mit dem unserem Projekt, da arbeite ich mit einem Freund von mir, einem Clemens, unfassbar toller Mensch, 60 Jahre alt, ein Oldie, was ist Adobe, der ist so weg mit Midjourney, der ist so in Midjourney, ich weiß nicht, der ist nur noch Midjourney. Aber warum? Seine Outputs sind so gut von Midjourney, was das Compositing betrifft, weil er halt vorher schon eine Ahnung von Compositing hatte. Ja, weißt du, was ich meine? Das heißt, sein Output ist deutlich besser, weil er schon das Knowledge hat. Das heißt, an alle da draußen, die Skills haben, traut euch und sieht es nicht als Feind, weil ihr seid eigentlich dann deutlich besser. Ja, und ich bin Amateur,
aber was das betrifft. Aber ich finde, ja, kann ich 100% unterschreiben, aber ich finde, es eröffnet auch in dem Kreativbereich auch das Tor für Leute, ihre Kreativität plötzlich neu zu entdecken. Also wir merken das immer bei uns in den KI-Führerschein, wenn wir dann auch in einer Woche die ganzen Multimedia-Part haben und das den Leuten beibringen, ist für viele halt komplett neu. Aber das sind immer so ein paar Leute dabei, die halt völlig aufgehen, die ihre Kreativität in völlig neuen Bereichen, die sie vorher, wo sie nie einen Touchpoint so hatten, entdecken und halt völlig abgehen und plötzlich ein Werkzeug in die Hand kriegen, wo sie ihre Ideen, die sie sonst immer fallen gelassen haben, weil sie ja wussten, da kann ich eh nichts mitmachen, plötzlich umsetzen können. Und ich glaube, hier entstehen auch wahrscheinlich viele neue kreative Köpfe, die eigentlich immer von Haus aus kreativ waren, aber irgendwie nie den Zugang zu hatten, weil sie irgendwie in einem falschen Job waren oder sonst was und halt nie diese Zeit investieren konnten, wollten oder sonst was, diesen Bereich zu verstehen. Und das finde ich super. Aber lass uns noch ein bisschen weitermachen.
Ja. Also wir haben du hast noch ein paar Themen. Ich glaube, lass uns mal kurz über das Thema Meta mal sprechen. Ich hatte da eine witzige Kolumne beim Business Punk geschrieben, warum ich das nicht so ganz fresse, dass Meta sozusagen alle Agenturen überflüssig macht, dass alles automatisiert werden soll und demokratisiert werden soll. Ich glaube, das ist eine große Chance für ganz kleine und mittelständische Firmen. Ich glaube nicht, dass die Brandverantwortung, und ich glaube, dass Agenturen, sorry, wenn ich das sage, dafür da sind, geblamed zu werden von Marken. Dementsprechend Mark Zuckerbergs Wunsch, und man sieht es ja auch jetzt in dem Thema, dass sie dieses AI-Startup gekauft haben für 13 Milliarden oder was es war, zeigt für mich so ein bisschen das Thema, dass die, und ich bin jetzt schon ein lahmer Nutzer, lokal, habe ich von dir gelernt. Viel PR. Also ich finde ein bisschen PR ist dahinter. Ich glaube schon, dass das eine Automatisierung gibt. Wir haben ja gerade drüber geredet. Wenn du früher 10 gebaut hast, brauchst du vielleicht heute nur noch einen. Aber so einfach, glaube ich, wird es nicht werden, dass du alles completely mit AI automatisiert. Also dass jetzt ein BMW dahin geht und sagt, hier, mein 7-stelliges Mediabudget gebe ich dir jetzt einfach blind, glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Aber Jens und Max Blumenladen Weilheim in Oberbayern. Wir haben 5.000 Euro Media. Das geben wir euch. Das auf jeden Fall. Da bin ich fest überzeugt.
Aber glaubst du nicht, wenn du das Beispiel von BMW jetzt gerade hattest als großes Mediabudget, dass schon durch eine gute Automatisierung, je nachdem, was rauskommt, wenn Meta sagt, gut, wir garantieren irgendwie ein ROI von X und das irgendwie auch halten kann über viele Branchen, über viele Daten etc., dass dann ein großer Chunk von dem Media-Budget einfach weggeht, dass man sagt, man hat noch irgendwie 20% für die Leuchtturmsachen, 80% ist aber quasi eine Automation-Ad-Creation, wo man sagt, können wir messen.
Ja, kann sein, aber ich glaube bei so großen Marken nicht, weil die sind so in ihrer, also BMW ist das falsche Beispiel, BMW kriegt ja noch nicht mal hin, irgendwie eine saubere Customer-Journey digital herzustellen, die wissen ja, geh mal heute zum CMO von BMW und frag ihn, wie viele Autos er über Social Media verkauft hat, da könnte der keine, geht zu einem chinesischen CMO, you name it, BYD oder Co., die können dir ganz genau sagen, was der ROI ist von ihrer Digitalaktivierung. Deswegen ist, glaube ich, BMW jetzt das falsche Beispiel. Aber ja, ich glaube schon, dass das irgendwann mal so werden wird, dass natürlich auch, das ist so wie dieses Media Buying, dass sie dann halt sagen, wie bei den Fernseh, aktuellen TV-Beschiss Reichweiten, ja, sorry, wenn ich das so hämisch sage, aber dass sie natürlich dann schon hingehen und sagen, okay, ich glaube, ein 50-50 Budget wird geben. Ich glaube, dass die 50% auf jeden Fall.
Aber das ist ja auch krass schon. Ja, also wenn du von den großen Media-Budgets allein 50% runtercuttest, das ist schon, ja, du hast dann auch ganz viele Ads, die nur so funktionieren. Ich meine, du hast ja auch super viele Ads, die einfach nur einfach gehalten sind, die Part von einem Funnel sind, die irgendwie ein bisschen performen sollen, ein bisschen Reichweite und Aufmerksamkeit zielen sollen.
Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, die ganzen großen Mediaagenturen, sorry, wenn ich jetzt wieder fronte, aber die haben doch alle keinen Plan von digital, so als von Social und von den Channels. Die kaufen doch irgendeinen Stuss ein. Du kennst es doch, ich kenn's, wir kennen es von, wir werden auf beauftragt von den größeren Agenturen, die dann bei uns einkaufen. Das ist ja Media Buying, das ist ja nicht Performance Marketing, was die machen. Und ich glaube, die haben natürlich ein massives Problem, weil das kann die KI besser. Eine zentralisierte Ad, irgendwo dupliziert auf 1000 Plattformen, ja, super. Aber halt richtiges Performance-Marketing, wo du nochmal so ein bisschen, und da muss ich eine Lanze für die ganzen LinkedIn-Performance-Marketer brechen, die wirklich gute Arbeit machen, ja. Gibt ein paar coole Leute, neben den ganzen anderen, die geilsten sind, ja, die wirklich gute Arbeit machen und wirklich ROIs hinbekommen. Da glaube ich schon, dass die immer noch eine Daseinsberechtigung haben. Aber diese klassischen Media-Agenturen, denen du sagst, naja, gut, wir buchen jetzt, sage ich mal, Social und Digital, so wie TV, die werden ein Problem haben, weil das wird die Maschine besser können, meiner Meinung nach.
Ja, aber ich meine, wenn wir in 3 Jahren mal quatschen, mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Aber lass uns mal ein bisschen weiter. Wir haben ja noch ein paar Sachen übrig. Ja. Lass uns mal ein bisschen beim Videobereich bleiben. Yes. Erstmal ein kleines Update von Veo. Ich meine, ist ja überall Veo in Social Media, ob es jetzt der Yeti ist oder sonst was, ob es jetzt im Fernseher ist. Überall Veo, Google hat da echt ordentlich Gas gegeben. Aber es ist halt noch relativ pricey. Und das Schöne ist aber, das wird sich wohl auch verändern. Ich habe immer den Blick auch in die Sachen, die man noch nicht so nutzen kann in Deutschland, über ein VPN und so weiter. Und bei Veo in der US-Version gibt es schon Veo Fast. Und das finde ich geil, weil du hast aktuell, glaube ich, noch einen Preis für 75 Cent pro Sekunde bei dem normalen Veo. Das ist ganz schön teuer, wenn nicht immer der Output rauskommt, den du so erwartest. Aber die Fast-Version ist schon 5-mal so günstig. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass andere Anbieter, ich schiele so nach Richtung Kling, demnächst auch diesen Audio Additional Feature mit reinpacken. Und ich glaube, dann wird es auch nochmal ein Preiskampf. Ich glaube, aktuell ist super teuer. Aber ich glaube, das wird auch nochmal günstig. Ja. Und dann zahlst du dann keine $2,000 für die Creation mehr. Dann ist das irgendwie $200. Und das wird krass. Und das Ding ist schneller, wie der Name schon sagt, weil VO3 ist aktuell noch ein bisschen lahm. Aber die Fast-Versionen schon ordentlich.
Also ich verballere meine ganzen Credits in einem Tag, Mann. Das ist echt traurig. Auch wenn wir jetzt auf der Google-Stage sind. Aber ja.
Ja, anyway. Aber das Schöne ist bei Veo, mittlerweile haben das ganz, ganz viele Anbieter, weil Google hat, glaube ich, letzte Woche irgendwann die API-Schnittstelle geöffnet für verschiedene Anbieter. Das heißt, über Fall AI hatten wir das, über FreePick haben wir den Anbieter, über Replicate, also die ganzen Anbieter, die irgendwie APIs anbieten. Damals kann man jetzt Google Veo 3 nutzen. Das heißt, auch in Deutschland mit normalem, brauchst halt einfach nur Cash dafür, aber sonst ist die Nutzung schon da und das ist mega cool, dass das auch ein bisschen geöffnet wird. Und in der Gemini Pro Version ist mittlerweile auch drin, auch nur mit VPN, aber die haben das so ein bisschen runtergestuft, weil vorher war es ja nur in der Gemini Ultra Version, die, glaube ich, $250 im Monat kostet, also ein bisschen pricey, war das dann drin und jetzt hast du das jetzt noch in der Pro Version für $20 im Monat, glaube ich. Also ein paar Videos.
Super interessant. Wir haben noch eine Sache dabei, was das Thema Video betrifft. Wir haben das Thema Runway Chat. Magst du 2 Sachen dazu sagen? Weil wir sind ja eigentlich schon auch Runway Fanboys gewesen. Ja, liebe Grüße immer wieder an Nikolas daraus.
Runway Fanboys gewesen, das klingt so. Nee, ich habe immer noch, ich glaube sowas wie Gen 5 oder sowas von Runway, das wird wahrscheinlich nochmal ballern. Das ist eh immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Dann ist jetzt irgendwie VO3, sagen wir, boah, alles geil, dann kommt VO5, dann sagen wir, was war VO3 oder Runway Gen 5. Ich glaube, das schiebt sich immer so ein bisschen hin und her. Aber Runway hat jetzt auch eine Chat-Funktion integriert. Und das finde ich persönlich ziemlich interessant, weil Runway ist für mich eins der kreativsten, sag ich mal, Interfaces, was irgendwie Erstellung von Sachen, von Videos und Bildern angeht, dementsprechend auch mit einer entsprechenden Lernkurve. Und man sieht jetzt überall, ob es das FreePick ist oder Runway, das Chat-Interface wird immer mehr auch dafür genutzt, um kreative Sachen zu erstellen. Und das finde ich eine interessante Richtung, dass du quasi immer nur noch sagen kannst, oder über Voice auch am Ende des Tages Bilder und Videos prompten kannst. Wie findest du das, Max?
Also ich habe es intuitiv, finde es gar nicht mal so schlecht. Klar, derjenige, der halt so viel mit Chats, Bots interagiert, ist es natürlich sehr intuitiv gehalten. Ich finde den Output erstaunlicherweise nicht schlecht. War ja immer mal wieder mit Runway so ein bisschen am Struggeln, aber jetzt bin ich da happy und ich finde, das war ein logischer Schritt. Kling hat natürlich schon, sagen wir mal, lange die DeepSeek-Integration gehabt. Dementsprechend konntest du, wenn du nicht wirklich gut im Prompten warst, eine gute Hilfe haben. Ich habe sogar am Handy mal Dinge animiert während eines Vortrags. Das war schon wild. Die Leute haben mich angeschaut.
Runway hat übrigens auch eine App, die ist ganz cool fürs Handy. Also eine richtige native App.
Dann nutzt die App. Liebe Grüße an Runway und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist jetzt die kostenlose Werbung von uns. So, aber ein anderes
ich
Thema.
Ein Videothema. Ja. Das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen mein Wochenhighlight. Wir haben ja aktuell bei den ganzen Videos, wie lange sind die Videos? 8 Sekunden? 10 Sekunden? Also lame, ja. Irgendwie so ein bisschen. Aber tatsächlich ist Seaweed APT2 von ByteDance, also schön aus China, oder wie du sagst, China. Wir wissen beide nicht, was richtig ausgesprochen wird. Wenn es jemand weiß, gerne Feedback geben. Die haben ein neues Videomodell vorgestellt und das ist nicht nur leistungsfähiger, das heißt mit weniger Ressourcen auch gute Videoqualität, sondern sind auch in der Lage, Videos bis zu einer Minute zu generieren mit und die Videos sind länger, wenn man dem Forschungspaper glauben darf, als das Trainingsmaterial, was das Modell gesehen hat. Das heißt, auch dieses 8-Sekunden-Spielerei, 10-Sekunden-Spielerei, wenn sich das nach oben hin, dass du plötzlich 30 Sekunden oder eine Minute generieren kannst, plus effizienter und vielleicht in einer guten Qualität. Das wird nochmal krass, wenn du sagst, ich habe hier meinen 1-Minuten-KI-Videospot und da schnippel ich mir jetzt die 30 Sekunden, die ich brauche, raus. Und die haben sogar in dem Paper oder auf der Page gezeigt, die haben 5 Minuten mal versucht zu generieren. Da aber fairerweise ging die Consistency verloren. Der Typ, der dann auf dem Video war, sah irgendwann anders aus. Das heißt, da hat das Modell dann noch gestruggelt. Aber allein überleg mal, wenn du selbst von dem Pricing von dem Veo plötzlich in der Qualität 1 Minute Spots generieren kannst.
Ja, ciao.
Das wird, glaube ich, krass. Und ich glaube, wir sollten uns nicht gewöhnen an die Qualität sowieso nicht, aber auch an die Länge, an die Faktoren drumherum, sei es Geschwindigkeit, sei es aber auch Länge. Ich glaube, da wird noch was kommen. Und ich bin gespannt, wann du dann irgendwie die 1-Minuten-Spot bekommst. War schon sehr eindrucksvoll. Packen wir in die Shownotes. Genau, das war noch mein Video-Update, was ich unbedingt noch raushauen wollte.
Ja, dann habe ich noch ein Update, was du mir reingepackt hast, was ich aber auch witzig fand, ist nämlich die Klage von Disney und Co. gegen Midjourney. Wir sind ja große Midjourney-User. Naja, also habt ihr schon mal probiert, alle miteinander irgendwelche berühmten Disney-Characters mal zu prompten? Wer hat das nicht getan? Meister Yoda auf dem Fahrrad. Meister Yoda in Italien mit mir beim Pizza-Essen. Oder... Geil. Darth Vader, mit dem ich Tischtennis spiele. Naja, auf jeden Fall war das erschreckend gut von der Qualität und Disney hat sich überlegt, Moment einmal, wenn die Qualität so gut ist, dann muss ja das Trainingsmodell, der Trainingssatz, mit dem das trainiert worden sein, irgendwie schon mit urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert worden sein. Also, let's go. Und sie haben jetzt natürlich eine Klage losgelöst. Hamish wurde natürlich in der AI-Community kommentiert, nächste Meldung wäre dann, Disney kauft Midjourney. Mal schauen, wie es wird. Aber ich fand das auf jeden
Fall. Oder Midjourney kauft Disney.
Oder Midjourney kauft Disney. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass natürlich auch hier das Thema Bildgenerierung, Output, Trainingsdaten nicht unbeobachtet ist und hier auch vielleicht juristische Konsequenzen haben will.
Wobei ich frage mich immer, wenn wir mal zurück, wir hatten vor einige Folgen schon her, wo wir auch darüber berichtet haben, die großen Klagen von den Record-Labels gegen Suno und Udio. Habe ich bisher noch nichts gehört. Ich weiß gar nicht, also die werden natürlich jetzt irgendwie so natürlich ein bisschen Beef haben und die Anwälte werden sich ja kloppen, aber es hat die Frage, ob das überhaupt in den nächsten 2-3 Jahren irgendeine Entscheidung mit sich zieht oder ob das einfach 100 Jahre vor Gericht bleibt. Deswegen, das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist gute PR für Midjourney gerade so ein bisschen. Aber was am Ende auch rumkommt, und ich meine, aus den Trainingsdaten rausnehmen, also wird wahrscheinlich recht schwierig.
Mal schauen. Ja, aber wir haben jetzt noch eine Folge, wir haben noch ein paar Meldungen. Du hast noch mal eine ganz große ChatGPT-Meldung. Steig doch mal ein und hol doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Was ist denn bei OpenAI so passiert? Ich lese gerade die Notes, die du hier hast, die sind ja alle super interessant. Ja. Ich kann ja gar nicht folgen.
OpenAI hat delivered über die letzten Wochen tatsächlich mal wieder einiges an Updates drin. Erstmal gab es einen kleinen Blogpost von Sam Altman mal wieder in dem Essay The Gentle Singularity. Hat er behauptet, dass 2026 die KI erstmals in der Lage sein wird, eigenständig neuartige Erkenntnisse zu generieren. Was immer das dann heißen wird. Aber ich glaube gerade so im Research-Bereich, im vielleicht auch Medical-Bereich, Und das ist seiner Meinung nach so der nächste Schritt, eigenständig neue Erkenntnisse. Und das ist für mich im Kopf dann interessant, wenn die KI plötzlich Erkenntnisse, und das sieht man ja so bei dem großen Thema AlphaGo, wo das ja auch so war, plötzlich neue Dinge zu erstellen, die wir uns gar nicht vorstellen können. So war es ja auch bei AlphaGo damals, die KI, die dann neue Züge entwickelt hat, die vorher noch nie ein Mensch in dem Spiel gemacht hat. Mal schauen. Aber abseits von solchen futuristischen Meldungen hat auch ganz konkret ChatGPT ja einiges an Updates rausgehauen. Wo fange ich an? Ich glaube, was man hier sieht bei den Updates ist, dass ChatGPT immer mehr zum smarten Assistenten werden will, der das Tor ins Internet hat. Abgesehen von der Search-Integration etc., wo man ja auch schon viel Sachen machen kann, gibt es jetzt mehr Integration. Das heißt, du kannst jetzt Google Mail, Google Kalender, Dropbox, GitHub, alle Sachen verknüpfen und über die aktuelle Deep Research Funktion oder HubSpot auch da halt Fragen stellen. Und ich habe es mal gemacht und habe mal Google Drive und Google Mail, Google Kalender und HubSpot mal verknüpft und habe das mal auf einem neuen Account gemacht, habe mal geschaut, was da so passiert, und es war ein richtig krasser Report. Also der hat zwar über Deep Research einige Minuten, ich glaube 9 Minuten lang gerödelt, aber das ist krass, wenn du plötzlich da deinen Zugang in ChatGPT zu allen deinen wichtigen Daten hat. Aktuell noch, wie gesagt, über Deep Research noch viel zu lange. Das heißt, Integrationsthema wird spannend. MCP-Standard von Claude damals entwickelt oder von Anthropic, das heißt standardisierte Schnittstelle, um KI-Tools mit anderen Anbietern sprechen lassen zu können. Auch das hat OpenAI integriert, was ich spannend finde, weil es ja vom Mitbewerber entwickelt wurde. Das heißt auch, wir werden hier in der Lage sein, auch Custom-Integrationen in ChatGPT reinzupacken. Aber es ist halt, ich glaube, es ist ja auch nicht ganz eigennützig, weil was will ChatGPT und OpenAI und alle Anbietern? Hochwertige Daten. Und wenn du da halt irgendwie so ein schönes System andockst, auch Custom-Systeme, ich meine, das Training kannst du halt entsprechend auch wahrscheinlich ausstellen etc., aber wie viel dann wirklich irgendwo hinfließt, oh, ich weiß nicht. Und wenn du dann irgendwie so ein volles HubSpot oder einen vollen Google Drive reinpackst, ja. Aber anderes Thema, was auch in Richtung Datenschutz ein bisschen geht, die haben in der Teams-Version, also in der 25-29-Dollar-Version, Meeting-Recording integriert. Und das, wenn man so denkt an die Meeting-Recorder, die man sonst so hat, da ist ja immer mit Zustimmung und kriegst Informationen darüber. Bei ChatGPT, Pustekuchen. Du gehst in dein ChatGPT rein, drückst auf Record und dann läuft das halt durch. Und dann kriegst du entspannt bis zu 2 Stunden Meetings transkribiert, direkt mit Insights rausgespuckt. Und ist ja auch wieder schöner Kontext, ne? Das heißt auch hier Meeting Recording, man da kann sich jetzt nicht mehr sicher sein, welcher Call jetzt aufgezeichnet wird oder welcher nicht, weil nachprüfen kannst du es ja nicht. Und es, da bin ich gespannt. Es geht auch bei mir im Deutschen, in der neuen deutschen Teams-Version schon. Zweiter Absatz habe ich noch. Der Advanced Voice Mode wurde besser, der kann jetzt auch singen. Probiert das mal aus. Und GPTs wurden besser. Die Custom GPTs, die man so schön bauen kann, war immer so ein bisschen der Pain. Ja. Die haben immer das 4O-Model genutzt, aber kein Reasoning, du konntest die Modelle nicht switchen. Das geht jetzt endlich. Das heißt, ihr könnt über die Custom GPTs in den Einstellungen beim Erstellen oder auch bei vorhandenen jetzt verschiedene Modelle nutzen. Das heißt, wenn ihr einen Custom GPT habt, der euch bei der Strategieentwicklung helfen soll und ihr sagt, boah, Reasoning wäre da vielleicht ein besser O3-Modell oder sowas, dann geht das jetzt endlich. Das war auch lange notwendig. Ja. 2 Sachen noch, da bin ich durch.
Ja.
Mit den ChatGPT-Updates. Darf ich noch, Max?
Ja, du darfst noch.
Ah, danke. Die Reasoning-Modelle wurden noch mal ein bisschen zugänglicher. Apple hat ja vor kurzem noch mal irgendwie ein bisschen dagegen gestänkert, dass die Reasoning-Modelle jetzt auch nicht Intelligenz wirklich darstellen, sondern einfach nur ein bisschen cleverer nachplappern. Muss man schauen, was sie am Ende durchsetzt, ob wir die Intelligenz brauchen oder ob dann Reasoning einfach eh schon so, wie es ist, schlau genug ist.
Oder um einfach Siri zu dezieren. Entschuldigung, ich habe sie nicht verstanden.
Ja, ich meine, Apple hat jetzt auch in den letzten Tagen nicht unbedingt die krassesten KI-Features gelauncht.
Yes.
Aber die Reasoning-Modelle, man sieht hier auch eine Entwicklung oder beziehungsweise auch wieder die Entwicklung O3 als aktuell Top-Reasoning-Modell 80% günstiger, was die API-Kosten angeht. Das heißt auch hier, Reasoning von Modellen wird erschwinglicher und günstiger. Und da, ich glaube, einen Tag später oder 2 gab es dann auf das O3 Pro-Modell, was nochmal eine Ecke krasser sein soll, was Reasoning angeht. Das heißt, OpenAI setzt hier voll auf die denkenden Modelle, die möglichst viel Compute benötigen. Mal schauen. Ich finde manchmal so krass bei den Reasoning-Modellen, Das ist manchmal so viel Intelligenz gefühlt, also in Anführungszeichen, die brauche ich manchmal gar, also selten, muss ich sagen. Also ich habe die krassen Probleme der Menschheit, weiß ich nicht, ob ich die mit O3 lösen wollen würde, und die sind auch selten auf meinem Tisch. Ich weiß, nutzt du viele Reasoning-Modelle?
Ja, ich nutze sie hier und da, gerade wenn ich sozusagen unterschiedliche Aufgabenstellungen habe, wie irgendwie kreatives Sparring oder versuche nochmal einen kreativen Ansatz vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive zu analysieren. Aber es bräuchten, glaube ich, die Reasoning-Modelle bräuchten aktuell einige unserer Politikerinnen und Politiker auf dieser Welt, meiner Meinung nach. Und ja, also ich finde es krass, was da geht und auch was die Neuerungen so mit sich bringen. Da das GPT-Thema fand ich echt mega interessant, dass da eben was geht, dass du da eben auch die unterschiedlichen Modelle, das war immer so ein bisschen so ein Nachteil, du kannst deine GPTs so noch so geil irgendwie einstellen, wenn am Ende des Tages die Modelle da limitiert sind. Aber ich habe noch eine Sache, die du mit hast, die klaue ich mir jetzt einfach von dir, damit wir die Folge nicht zu viel frech vollpacken und am Ende des Tages die Leute überfordern. Und zwar fand ich HeyGen Avatar, fand ich geil, auch dieses Vierer-Modell, eben das aus einem Foto eben sprechende Avatare und wirklich lebensecht auch sehr, sehr gute, der Output sehr, sehr gut ist, das Thema virtuelle Avatar. Ich glaube, jeder, der bei LinkedIn unterwegs ist, kennt ja schon diese ganzen Leute, die posten, dieser Creator hat 40.000 Euro Profit gemacht, kommentiere jetzt hier, also liebe Grüße an alle super, super Lelex, die da drunter kommentieren, nutzt einfach mal ein paar Tools, nutzt vor allen Dingen HeyGen Avatar 4 und baut euch euren eigenen Avatar und ihr müsst nirgendwo drunter kommentieren und braucht auch keinen Prompt-Cheat-Sheet von irgendeinem Scammer, der euch wieder in irgendeinem Newsletter ziehen will. Und da muss man echt mal eine Lanze brechen. Wir hatten ja letztes Mal auch, glaube ich, über Hedra gesprochen, als wir uns ausgetauscht hatten, wo jetzt so ein bisschen der Business-Ansatz ist, was ist jetzt mit Hedra, was ist jetzt der USP von Hedra, weil das irgendwie alles geworden ist. Und ja, ich hatte ehrlich gesagt HeyGen immer mal wieder genutzt, hatte schon auch so ein bisschen so diese Klassifizierung zu sagen, es ist irgendwie so ein Präsentationstool, weiß ich meine, weil halt immer so diese Avatare mit in dem so in diesem Präsentationsaspekt waren. Dann hatte man ja vor, weiß ich nicht, gefühlt einem Jahr das Walking-Avatar-Thema. Und jetzt mit dem HeyGen 4, muss ich sagen, haben sie schon echt einen ordentlichen nachgelegt und muss da echt eine Lanze für die brechen. Also jeder, der mit Avataren rumspielen möchte, testen möchte für Produkte, für UGC-Content, sollte das mal ausprobieren und sich da echt mal da mal ausfuchsen und auch mal auch Anime-Charaktere lassen sich da machen, was ja auch so ein bisschen in diesem ganzen AI-Content, Social-Content, der gerade so ein Thema ist. Deswegen probiert's mal aus. Ich
finde, das ist das Spannende beim HeyGen-Feature, dass jetzt quasi man durch das Prompting auch mehr Kontrolle über die Gestiken hat. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen der spannende Schritt. Und ich habe mich aber manchmal gefragt, auch bei der Erstellung oder beim Aufkommen von WO3, inwiefern rutscht dann auch so eine KI-generierte Video in Richtung Avatare eher? Eben mehr Kontrolle wie über so Videogenerierungstools wie WO3 bekommen. Ja. Der ist ja der Weg von, ich habe ein Foto und mache mir irgendwie aufwendigen Avatar, vielleicht irgendwann gar nicht mehr das Effizienteste, sondern ich habe eine KI, da gebe ich ein Video-Foto rein und sagt, er soll, keine Ahnung, beim Äpfelpflücken gezeigt werden. Wird ja so ein aus der HeyGen-Logik oder aus der Avatar-Logik gar nicht möglich sein, so richtig oder schwieriger, wie sich das auch vermischt, ob das dann immer noch diese Avatar-Linie ist, die man dann fährt, oder ob das quasi alles generiert ist und dann Consistency eher key ist. Aber ich bin mir sicher, und da sind wir auch so ein bisschen im Austausch mit HeyGen, die werden das auch mitdenken. Mal gucken, was da
noch
so
mal kommt. Gucken. Und jetzt kommen wir noch, ich glaube, du hast noch zwei Mini-Sachen.
Genau, ich habe noch ein Thema, was ich noch spannend finde. Hast du schon mal einen KI-Browser genutzt?
Nee.
Ich mal wieder, hin und wieder, aber man sieht hier gerade einen krassen Run auf Browser, neue Browser-Entwicklungen, die KI integriert haben. Und ich beobachte, dass es immer mehr Marken damit aufkommen. Du hast es gibt ja den Arc-Browser, der so ein bisschen wie gehypt wurde. Die haben die Entwicklung von Arc komplett aufgegeben und machen jetzt den Dia-Browser. Und Dia bin ich auch gerade in der Beta drin. Da hast du quasi KI in der Seitenleiste mit drin und kannst sagen, mach mal was, guck mal was nach, summarize mal bitte die Seite, aber halt alles integriert. Und man sieht, dass mittlerweile so viele Marken da drauf einspringen. Du hast einen Comet-Browser von Perplexity, wo ich leider immer noch keinen Zugriff habe. Opera hat was in der Pipeline. Was habe ich noch? du hast mindestens 5-6 KI-Browser, die gerade am Markt gehen, wo und am Ende des Tages auch Google mit Gemini, wo du quasi in den Staaten schon eine Gemini-Funktion in Chrome-Browser hast. Das heißt, KI rückt eh immer dahin und wird wahrscheinlich einfach ein fester Bestandteil von unserer Browsing-Verhältnisse. Und das finde ich interessant, wenn du dann einen Browser hast, den du alle Fragen stellen kannst. Und dann wahrscheinlich auch mit Voice. Mal schauen, wann wir die erste KI-Browser nutzen und ob das einfach bei Chrome bleiben. Ich probiere es auf jeden Fall mal dir aus, kann ich nächste Woche mal ein bisschen berichten, wie das so läuft.
Ja, so. Und Gott, wir haben ja noch irgendwie 10 andere Sachen, aber wir wollen die Leute nicht überfordern. Ich glaube, du hast noch mal einen Use Case der Woche, den will ich, dass du noch mal vorstellst, weil dann springe ich auch langsam in den Pool. Es wird langsam warm hier.
Boah, ist frisch.
In meinem kleinen Toskana-Büro.
Ja, gut, ich will auch gerne in den Pool springen.
Use Case der Woche.
Ja, mein Use Case der Woche ist ein bisschen nerdiger, aber ist geil, mal wieder. ich habe ja vorhin von dem MCP-Standard erzählt, das heißt Standard, um KI-Systeme mit anderen Tools sprechen zu lassen. Das Schöne ist bei so Standards, viele oder gerade bei so einem Entwicklungsstandard, viele gehen jetzt voll drauf ein. Und natürlich haben wir das in Claude mit drin. Und was ich gebaut habe, ist eine LinkedIn-Analyse in Claude. Da habe ich auch bei LinkedIn gepostet und ich glaube, wir würden in Zukunft immer mehr über so Integrationen machen mit KI und immer weniger Export-Import-Gefummel machen. Also ich ganz konkret gemacht habe, ich habe über einen Anbieter, Appify heißt der, da gibt es verschiedene Scraper. Das heißt, in Bulk, also in Masse, Daten von irgendwelchen Plattformen zusammenfassen und erfassen, aber maschinell. Und da gibt es zum Beispiel auch den LinkedIn-Post-Scraper. Was ich gebaut habe, ich habe das dann in Claude in der Desktop-App mit drin gehabt und konnte dann jetzt Claude fragen, du, gib mir doch mal die letzten 5 Beiträge von Max oder von Jens. Und dann, und das ist ja gerade das Spannende, dann haben wir plötzlich diesen Kontext drin, ohne Export-Import-Gedöns oder Kopieren und oder Copy-Paste und das natürlich auch in Scale. Und dann können wir weiterarbeiten. Das heißt, wir können in Claude sagen, die letzten 50 Beiträge von Max. Was hat denn besonders gut funktioniert? Was hat denn besonders viel Reichweite gezogen? Welches Format war denn gut? Wer hat er denn geschrieben? Mach mir doch mal 5 Beiträge, die so sind, wie die erfolgreichsten von Max. Und dann visualisieren wir das Ganze doch mal im Dashboard. Das ging vorher natürlich fairerweise auch schon mit irgendwie, ich ziehe mir da irgendwo einen Export raus und schiebe das dann in den Cloud rein. Aber ich glaube, durch die Integrationsthematik haben wir immer mehr die Möglichkeit, das wirklich fluent zu machen. Und wenn du dann das Thema Voice noch mit dazu nimmst, dann quatsche ich demnächst mit Claude, was ja mittlerweile auch eine Voice-Thematik hat. Und wenn es dann in der Mobile-Version vielleicht auch integriert ist, die MCP auch irgendwie eine Cloud-Dynamik bekommen, dann sage ich unterwegs, ey, die letzten 5 Beiträge von Max, die waren eigentlich ganz geil. Machen wir mal einen neuen, so wie die letzten 3 von Max. Oder findest du noch einen, der besser ist als Max-Beitrag?
Aber klär mal ganz kurz, also ich bin jetzt zum Beispiel auch auf Appify, ne? Jetzt habe ich zum Beispiel den TikTok-Scraper offen. Also das heißt, ich mache mir einen Account, ich kann dann den TikTok-Scraper, kann ich dann extract data from TikTok-Videos, Hashtag in Users, use URL, etc. So. Jetzt bin ich da drin. Was muss ich machen, um jetzt zum Beispiel die besten TikTok-Trends von, weiß ich nicht, Marke, jetzt haben wir BMW schon zitiert, jetzt zitieren wir mal Fiat als Italiener. Ich möchte jetzt die ganzen Fiat-TikToks sehen. Also was muss ich jetzt machen, um mit Claude mir das zu machen? Also nur ganz einfach erklärt nochmal in 3 Schritten, ohne es zu nerdig zu sein, damit es jeder mal ungefähr versteht.
Ohne es zu nerdig. Also ich muss sagen, fairerweise, die Lernkurve oder die kommen, es ist noch ein bisschen tricky. Man gewöhnt sich daran, aber man muss noch irgendwie mit JSON so ein bisschen arbeiten. Aber das wird sich auch meiner Meinung nach hart verändern. Ich glaube, das wird einfach eine One-Click-Sache in Zukunft. Und was du machen musst, 3 Schritte, Appify-Account machen, Scraper aussuchen und dann auf Appify entsprechend den Code, den du hast, kopieren und in die Datei, in die vorgesehene Datei bei Claude kopieren und speichern. Und dann hat Claude quasi die Funktion, mit Appify zu kommunizieren. Kannst du sagen, hier, du hast ja die TikTok-Tools, gib mir mal alle Spots von Fiat oder von sonst was. Und dann bekommst du, spricht quasi Claude mit der Appify-Integration. Also eigentlich ganz simpel. Wir haben da auch bei Snipkey tatsächlich diese Woche auch ein Tutorial dazu gemacht, wo wir es, glaube ich, in 10, 15 Minuten erklären. Und ich glaube, es wird aber einfacher und das ist das Geile. Jetzt wird dieser Standard etabliert jetzt und wird irgendwie immer greifbarer und es werden einzelne Apps dazu kommen oder einzelne SaaS-Anbieter, die das einfacher machen. Die Plattformen werden es selber einfacher machen, sodass du dann am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie deine One-Click-Lösung hast, wo du sagst, hier, ich hätte gerne dieses Tool in ChatGPT oder in Cloud und sonst was rein und es ist einfach integriert. Und ich glaube, das wird krass. Also auch für die Anbieter, für die Chat-Systeme, die natürlich jede Menge neuen Kontext bekommen. Aber auch, glaube ich, für die Endnutzer bei uns, wo die KI-Tools immer mehr wirklich zum Assistenten werden, die immer mehr Fähigkeiten haben.
Das heißt, du kannst eigentlich in Zukunft mit AI einfach auch die besten, also die ganzen Monitoring, Social Listening Tools sind ja alle, haben ja alle Probleme.
Klar, du brauchst halt irgendwie eine Instanz, die halt das Scraping oder das Monitoring übernimmt. Und das muss ja kein fancy Dashboard sein. Und wenn du dann, weiß nicht, sowas wie ChatGPT mit den Tasks oder sonst was hast und die dann immer mehr mit externen Plattformen reden können, dann baust du dir halt dein individuelles Monitoring. Dann sagst du, mich interessiert aber jeden Tag nur genau das. Und du musst dich nicht daran halten, welche Regeln und Rules und sonst was irgendwelche Monitoring-Tools haben, sondern sagst, ich will halt das genau so haben. Und was ich auch schon gesehen habe, und dann bin ich auch durch mit meinem MCP-Nerding, dass quasi auch da nochmal auf Meta-Ebene rausgezoomt wird. Das heißt, du hast jetzt mittlerweile auch MCP-Server, deren Aufgabe es ist, MCP-Server zu suchen, die dein Use-Case haben. Das heißt, vielleicht hast du irgendwann auch nicht mehr diese Integrationssache, sondern so einen Marktplatzgedanken, und da entstehen jetzt gerade schon die ersten Sachen, wo du sagst, ey, ich würde gerne TikTok-Sachen scrapen. Mhm. Und dann sucht er dir den richtigen MCP-Server, installiert den, nutzt den und dann sagst du, Instagram wäre auch noch ganz cool. Und dann sagt er, ja, dann suche ich mal den passenden Server. Und ich glaube, das wird krass, wenn du halt dann diese Flexibilität, und das ist ja halt dieser Vorteil von dem Standard, dass du halt ein klares Verständnis von den Systemen hast untereinander. Und das wird crazy. Und dann wird, glaube ich, das Chat-Interface noch mächtiger, wenn du nicht nur Bilder, Videos und sonst was generieren kannst, sondern auch sagen kannst, such mir mal die 10 erfolgreichsten Spots aus der Marke und jetzt generier mal bitte mit WO3 einen ähnlich guten Spot und dann hast du die Minutenanzahl und dann schließt sich der Kreis und dann wird's crazy.
Oh, das ist so echt wild. Nee, aber das war ein guter Abschluss. Also ich sehe schon, nächste Woche bin ich dran und mache MCPs und baue mir die ganzen Social Listening und werde sozusagen die ganzen Social Media Kundinnen und Kunden scrapen und alle Konkurrenten und mal schauen, was so geht.
Ist das ein Versprechen für einen Use Case der Woche für nächste Woche, Max?
Oder ja. Übernächste Woche? Ja.
Geil. Ich nagel schon fest, das weißt du.
Ja, wir haben ja unsere Folge. Wir freuen uns ja, euch alle bei der Google Cloud Summit willkommen zu heißen. Wir sind ja da am 26. Juni in München, haben wir ja einen Live-Podcast. Kommt alle, staunt alle, stellt unangenehme Fragen, zu denen wir keine Antwort haben oder die KI eine Antwort hat. Und ich freue mich, Jens, dass wir heute wieder eine unfassbar vollgepackte Update-Folge, trotz, sage ich mal, sehr schweren Wetterbedingungen hinbekommen haben. Und ich verabschiede mich jetzt und springe im Pool.
Boah, Max, ey, ich bin ein bisschen neidisch, aber ja, danke dir für deine Zeit, trotz der enormen Hitze. Gut, dass wir keinen Videopodcast machen, so wie du schwitzt. Nein, Spaß. Ab in Pool mit dir. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Gerne Kommentare, Sternchenbewertungen, ganz viel Love hinterlassen. Freuen wir uns. Und Max, wir sehen uns bei der nächsten Folge.
Liebe Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.